Wozu brauche ich Jesus im Leben? Ja, viele sagen heute leider, Gott, das ist okay, aber Jesus, schwierig. Ob das jetzt Allah ist, Buddha, Schicksal oder höheres Wesen, sagen viele Wissenschaftler mittlerweile auch, das ist ja eigentlich alles das Gleiche. Also wo ist ja der Unterschied? Hauptsache, man hat überhaupt einen Glauben. Das ist ja wichtig, dass man an irgendetwas glaubt, oder? Und es ist ja auch recht anmaßend, wenn dann jetzt hier einer vorne stehen würde und sagt, also ich habe jetzt die Wahrheit gepachtet. Da gehen die meisten Leute heutzutage mit. Viele wollen es nicht mehr hören. Was soll immer das Gerede mit Jesus? Jesus, Jesus, Gott ist okay, aber der Rest. Hat nicht Jesus selber gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, da ist doch Platz für alle Religionen, können wir alle mit reinnehmen und alle Wege führen letztendlich dahin, wo es gut ist, wo es besser ist als hier. Liebe Freunde, sowas steht auf recht wackeligen Füßen und da baut man sich irgendwo seinen eigenen lieben Gott, den man erstmal so beweisen müsste, dass er so ist. Vor kurzem gab es ein Problem bei der DPM. Da hat ein Mitarbeiter einen Flug gebucht und er hat drei Vornamen. Und er hat den Flug so gebucht, dass er nur einen Namen angegeben hat. Das hat er über Jahre immer so gemacht. Aber dieses Mal haben sie seinen Pass angeguckt und den Flugschein und dann stand da Klaus Hermann Ferdinand und jetzt stand nur in dem Flugschein, dass er nur Klaus heißt. Und damit konnte er nicht durch. Also da half auch nicht irgendwie mal ein Auge zuzudrücken oder so. Seine Papiere stimmten nicht und damit musste er erstmal dort stehen. Dann musste umständlich ein neues Flugticket gebucht werden. Das ging dann irgendwie billiger über die Reisegesellschaft. Gott hat dann noch irgendwie für ihn gesorgt, aber es waren trotzdem einige hundert Euro, die mehr gezahlt werden mussten, weil sein Ticket nicht gestimmt hat. Und genauso ist es mit dem Glauben. Es kommt eigentlich nicht darauf an, dass ich irgendeinen Glauben habe, sondern dass ich den richtigen Glauben habe. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, man kann nur mit Hackfleisch vom Metzger des Vertrauens eine gute Bolognese-Soße machen. Oder? Also, und die anderen, sie sagen, ich glaube, das geht auch mit dem Fleisch aus dem Aldi. Das ist okay. Die richtigen Gewürze dran, dann geht's auch. Es gibt alles Mögliche an Glauben. Aber es kommt nicht darauf an, dass man irgendeinen Glauben hat, sondern dass man wirklich diesen richtigen Glauben hat. Und das muss ein Glaube sein, mit dem man leben kann. Ein Glaube, der wirklich Halt gibt, wenn es mal schwierig ist, wenn Versuchungen kommen, wenn das Leben mal nicht mehr so gut läuft, der durchträgt im Leid, wenn Krankheiten da sind, wenn man Schmerzen erlebt, wenn Probleme da sind. Und letztendlich ein Glauben, mit dem man auch sterben kann. Weil jeder Mensch muss einmal sterben und der Tod ist so, das ist eigentlich die größte Probe auf unseren Glauben. Wie viele Leute haben dann doch am Ende gezittert, die immer gesagt haben, Gott, ach, da bin ich fertig mit, dem werde ich mal was erzählen. Und als sie auf dem Totenbett lagen, haben sie doch ganz schön Angst bekommen. Wozu brauche ich Jesus im Leben? Ich bin davon überzeugt, um einen wirklich an Ziel kommenden Glauben zu haben, aber auch um echtes Glück zu finden. Und darauf möchte ich heute ein bisschen den Schwerpunkt setzen. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, was steht so über Glück. Also Glück ist ein Riesenthema scheinbar. Alle Menschen wollen glücklich sein. Und ich habe einen Psychologen gefunden, Richard Wiseman. Das ist ein Brite, der hat ein interessantes Experiment gemacht zum Thema Glück. Und zwar hat er über ein Zeitungsinserat Glückspilze, ich verwechsel das immer, und Pechvögel. Glückspilze und Pechvögel gesucht. Und die hat er dann zu sich ins Testlabor eingeladen und hat ihnen eine Aufgabe gegeben. Und zwar hat er ihnen allen eine Zeitschrift gegeben und in der Zeitschrift war ein kleiner Artikel drin. Da stand folgender Satz: Hören Sie mit dem Zählen auf und melden Sie dem Versuchsleiter, dass Sie diesen Satz entdeckt haben. Dafür erhalten Sie 250 Pfund. Was glaubt ihr, wer hat dieses Inserat gefunden in der Zeitschrift? Das waren nur die Glücksvögel. Also die Glückspilze, so rum, ne? Genau. Jetzt wollte ich es auch mal sagen. Genau, es waren nur die Glückspilze. Und von den Pechvögeln hat es irgendwo, bis auf ein paar Ausnahmen, hat es keiner gefunden. Und das ist wirklich interessant. Und er hat dann auch weitere Tests gemacht und hat dann geschaut, wie kann ich da jetzt irgendwie was draus lernen? Und dann hat er Regeln aufgestellt für die Pechvögel. Als erstes Glückspilze erwarten immer positive Erlebnisse. Glückspilze werten Negativerlebnisse anders. Also sie sagen, es hätte ja viel schlimmer kommen können. Oder ja, es kann nur besser werden. Ne? Also es ist und die anderen genau andersrum. Oder Glückspilze erkennen günstige Gelegenheiten oder schaffen sich solche. Und Glückspilze sind immer entspannt. Dadurch sehen die halt auch sowas. Die anderen sind so verkrampft. Was ist jetzt hier meine Aufgabe? Oh nein, oh, was soll ich tun? Genau, und dann hat der Wise Man ist hergegangen und hat dann diese vier Punkte den Pechvögeln gegeben und hat gesagt, so, jetzt lebt mal eine Zeit lang mit diesen Regeln, schreibt sie euch auf einen Zettel oder vor den Kopf und dann lebt danach. Und dann waren die wirklich zu 80%, haben die hinterher gesagt, wir waren wirklich jetzt glücklicher. Also so mal so ein Experiment, was so probiert wird und was vielleicht auch scheinbar ein bisschen funktioniert. Aber wenn ich jetzt in Freiburg einkaufen gehe und mir die Leute angucke, also ihr strahlt gerade alle irgendwie, aber wenn ich so in der normalen Gesellschaft herumlaufe, ist es oft so, dass viele so verbissen schauen und traurig und ich weiß nicht wie, was für Gesichtsausdrücke haben. Scheinbar ist es doch nicht so leicht, glücklich zu werden. Auch wenn es bestimmt tolle Ideen gibt, wie das funktionieren könnte. Ja, die Sehnsucht nach Glück, glücklich zu sein, steckt in jedem von uns. Aber Glück, echtes Glück, was bedeutet das eigentlich? Was ist echtes Glück? Jetzt habe ich überlegt, ja, was sage ich dann? Was ist echtes Glück in meinem Leben? Als Beispiel ist mir als erstes eingefallen, als ich in Norwegen war zum Angeln. Und der Miri habe ich von der Predigt erzählt und also es war wirklich cool in Norwegen. Und hat sie gesagt, was, das kannst du doch nicht sagen. Das war doch unsere Hochzeit. Das war unsere Hochzeit. Du kannst doch nicht sagen, dass da mit ein paar Männern in Norwegen angeln. Also so viel mal zu den Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Mir war das wirklich als erstes eingefallen irgendwie. Und die Hochzeit war wunderschön und ich habe eine wunderbare, tolle Frau. Und die ja, ich war wirklich sehr glücklich an diesem Tag, aber es ist mir trotzdem nicht eingefallen. Ja, genau. Das ist schon interessant. Ja, als zweites hatte ich den Punkt, als ich in Brasilien war und dort jagen war mit den Indianern. Also, das fand ich auch ganz toll. Da war ich auch so richtig glücklich. Das war so richtig mein Ding. Und jeder von euch kennt das auch, wo ihr so richtig glücklich seid und wo ihr wirklich, boah, das ist einfach wunderbar, was ihr da gerade erlebt. Wenn man den Traumpartner gefunden hat, wenn man eine Arbeitsstelle gefunden hat und dann eine Lohnerhöhung bekommt oder der befristete Vertrag sich ändert und mal endlich, oh, jetzt habe ich bis zu meinem Lebensende ausgesorgt. Oder wenn der eigene Sohn das erste Mal Papa sagt oder Mama, das durfte ich jetzt erleben, das ist ganz toll, wenn er einen in den Arm nimmt, das sind schon besondere Erlebnisse. Ja, für manche sind dann technische Geräte, ein nagelneues iPhone oder ein riesiger Fernseher oder ein Thermomix oder neue Tupper-Schüsseln, ich weiß nicht was. Das sind so Glücksmomente der Hausfrau oder wenn man in den Flieger steigt und den ganzen Stress hinter sich lässt und weiß, dann bin ich am Bodensee und wird's nur regnen. Nein, am Strand und da ist es ganz entspannt. Das sind Glücksmomente und wir kennen das alle. Aber das Problem ist, es gibt kein anhaltendes Glück. Das ist immer ein Auf und Ab. Es geht immer hoch und runter. Punktuelle Ereignisse sind das. Die Kinder, die so süß sind und so toll und uns eben nur in den Arm genommen haben, fordern uns eventuell so sehr, dass wir völlig am Stock gehen. Der Traumpartner ist irgendwie doch nicht mehr so perfekt. Der schöne Urlaub geht zu Ende oder es regnet nur. Das eigene Auto hat man womöglich die Böschung runtergefahren und man kann gar nicht mehr, also hat kein Geld mehr, Neues zu kaufen. Oder das iPhone oder die teuren technischen Geräte sind schon wieder überholt, weil da ist schon wieder ein anderes gekommen. Das ist besser, da sind bessere Funktionen drauf und so. Da kann man noch bessere Sachen mitmachen. Und man schaut zurück und irgendwie ist es auch normal geworden, das, was einen so glücklich gemacht hat. Und man sprüht gar nicht mehr vor Glück. Und deswegen gibt es zig Theorien, wie man mit glücklich werden kann. Also eine davon ist sicherlich, man muss viel Geld verdienen oder viel erben. Dann, wenn ich viel Geld habe, dann geht's ab. Also dann kann ich mir alles leisten und dann habe ich ja immer Glücksmomente, ist ja klar. Aber wenn man sich die wirklich reichen Leute anguckt, ob die glücklich sind, muss man nur mal die Selbstmorde anschauen, die geschiedenen Ehen, die kaputten Familien. Ich denke, das funktioniert nicht. Geld macht nicht glücklich, es macht auch eher ängstlich. Wo soll man auch hin mit dem ganzen Geld, ne? Das ist ja heutzutage auch gar nicht so einfach. Ein eigenes Häuschen bauen, das könnte auch glücklich machen. Ein eigenes Haus. Aber was ist, wenn man dann auf einmal die Raten nicht mehr bezahlen kann? Weil man gekündigt wurde, man krank ist und man kann gar nicht mehr arbeiten, kriegt nur noch Hartz IV und oh, dann wird's ziemlich schwierig. Dann ist vorbei mit dem Glück. Oder man sucht das Glück in der Familie. Aber was ist, wenn dann die Ehe kaputt geht? Oder irgendwann der Sohn mit 16 vor dir steht und sagt, ich hasse dich, du bist nicht mein Vater. Was ist dann? Oder man kann auch das Glück in der eigenen Schönheit suchen. Aber was ist, wenn das dann auch irgendwann mal vorbei ist? Oder auf jeden Fall nicht mehr so wie am Anfang. Im Job, im Sport. Eine Möglichkeit ist auch, das Glück im Leben genießen zu suchen. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Also ich habe nicht immer hier vorne gestanden und über die Bibel erzählt, sondern ich habe mal in Köln gewohnt und da habe ich wirklich auch ein bisschen probiert, was kann das Leben so bieten. Und ich habe dort in der WG gewohnt, das war ganz toll und angesagt da und in einem ganz tollen Viertel. Und wir sind eigentlich von einer Party zur anderen gegangen. Wir haben immer am Wochenende haben wir da unsere Feiern gehabt und wir haben auch bei uns viele Partys gehabt in unserer WG. Wir haben viele Konzerte gegeben, wir haben auch Musik gemacht und wir waren ganz stolz, dass dreimal sogar die Polizei kam und geklopft hat, es ist zu laut, sie müssen jetzt hier abbrechen. Da waren wir stolz drauf, da waren wir glücklich so. Also total albern eigentlich. Und wenn man dann am nächsten Morgen nach so einer Party aufsteht und auf Toilette muss, wenn man sich übergeben muss, wenn man zu viel getrunken hat, dann stehen überall die Flaschen, es stinkt, da sind Zigaretten, da liegt noch einer, der schläft seinen Rausch aus. Ist das wahres Glück? Also es ist sowas von uncool eigentlich, sowas von armselig. Der Kopf brummt, man ist ausgebrannt und leer, das ist kein echtes Glück. Wir bleiben leer. Daher kommt die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, glücklich zu werden. Vielleicht müssen wir uns einfach damit abfinden, dass es so hoch und runter geht und ja, es ist halt das Leben, ne? Was soll's? Vielleicht ist das so, aber wenn es Gott gibt und wenn die Bibel Gottes Wort ist und von beidem bin ich 100% überzeugt, dann ist es immer eine super Sache, wenn man genau in dieses Buch reinschaut und schaut, was sagt Gott zu diesem Thema? Was sagt er dazu? Und möchte da eine Stelle vorlesen aus Matthäus 5, Vers 8. Ein Satz von Jesus, von Gottes Sohn. Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Jesus sagt hier, der ist glücklich, der ein reines Herz hat. Aha, das hatte ich jetzt irgendwie noch nicht so in meiner Aufzählung eben übers Glück. Was soll das für ein schlauer Spruch sein? Unser Herz, ja. Dazu muss man wirklich genau hingucken, was ist damit gemeint. Damit ist nämlich nicht hier unsere Pumpe gemeint, die das Blut so schön zirkulieren lässt in unserem Körper, sondern das Herz, wenn in der Bibel vom Herz gesprochen wird, dann meint das unser Ich, unser ganzes Sein, unser Befinden, da wo wir Entscheidungen treffen, unseren Geist, unsere Seele, unser Ich, das was wir sind, das ist unser Herz. Der Leib, also mein Leib jetzt hier, den kann man sehen, ich sehe auch eure Leiber, den Geist und die Seele, die sieht man nicht so. Also ich weiß nicht, ob schon mal ein Arzt irgendwo bei einer Operation gesehen hat, dass da der Geist und die Seele rausgefallen sind. Man kann die nicht sehen, aber irgendwo ahnen doch viele Leute, dass da ein bisschen mehr ist. Und wenn die Bibel vom Herz spricht, muss man sich merken, dann ist immer die Seele und der Geist gemeint. Ist der Ort, wo ich denke, wo ich will, wo ich fühle. Und Jesus sagt etwas über unser Herz, das darf uns nicht kalt lassen. Und das steht in Markus 7, Vers 21. Markus 7, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. All diese Dinge kommen aus uns selbst heraus und machen uns dreckig. Das menschliche Herz, also unser Sein, unsere Persönlichkeit, ist eigentlich das Problem, ist der Ausgangspunkt unseres sündigen Lebens, unserer Rebellion gegen Gott, dass wir uns eigentlich Gott nicht unterordnen wollen. Also von manchen sagt man ja noch, die haben so ein richtig gutes Herz, also Mutter Teresa oder so Leute, oder es gibt so eine Elise, die hat auch so ein gutes Herz. Für viele haben schon gesagt, man wird hier immer so freundlich begrüßt von der Elise. Aber Elise macht auch so. Genau. Es gibt, manche haben ein, man denkt, man hat ein gutes Herz, aber überall ist eigentlich ein Virus draufgeladen. Ich spreche jetzt ein bisschen Computersprache, aber ich denke, das weiß mittlerweile jeder, was das bedeutet. Ein Virus. Wir haben ein Virus auf dem Herzen. Einen schlimmen Virus. Es läuft irgendwie nicht so ganz rund. Es funktioniert nicht so, wie wir eigentlich uns das vorstellen, wie wir es eigentlich auch uns wünschen. Und das weiß jeder von sich selber auch. Niemand wird sagen, hey, meins, also ich, perfekt, super Sache. Und genau aus dem Grund können wir eigentlich auch nicht glücklich sein, weil unser Herz nicht rund läuft. Deswegen haben wir nur kurze Momente, wo wir mal ein bisschen das Glück mit dem Fernglas anschauen können. Und das kann ich euch sogar beweisen, dass unser Herz irgendwo ziemlich verdorben ist. Ein ganz einfachen Beispiel, wenn ich zum Beispiel viel Geld habe, dann will ich immer noch mehr, sonst hätte es nicht die Bankenkrise gegeben. Wenn ich mir einen neuen Wagen gekauft habe und mein Kollege hat einen besseren Wagen, dann sehe ich das und ich werde eifersüchtig. Und ich will eigentlich auch diesen Wagen haben, der doch viel besser ist, der einen Gang mehr hat als meins oder die Farbe ist anders oder so. Oder am Anfang der Ehe, da war noch alles so toll, da hat man diese rosa-rote Brille aufgehabt. Aber dann irgendwann wird dieses Rosa in dem Glas doch ein bisschen durchsichtiger, oder? Also das kennen auch alle Partner. Und dann sieht man, das ist doch nicht alles so perfekt. Man sieht doch irgendwo auch Fehler beim anderen. Bei meiner Frau jetzt nicht, aber ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr kennt das wahrscheinlich. Oder wenn ich das Leben genießen möchte, dann will ich es immer noch mehr genießen. Deswegen gibt's Drogentote. Weil die fangen an mit leichten Drogen und dann muss man immer noch mehr und immer noch steigern, bis sie irgendwann sterben. Man kommt nie an. Man ist immer unglücklich. Ich komme nicht zum Glück, weil etwas in mir selber es verhindert, das Glück in mir selber. Und das ist mein Herz, das wegen diesem Sündenvirus letztendlich nicht rund läuft. Und wegen diesem Virus kann ich mich eigentlich als Mensch auch nur für irdische Dinge begeistern. Am Haus, am Geld, an diesen ganzen irdischen Dingen, die uns doch so wichtig sind und wo unser Leben sich eigentlich, wenn wir ehrlich sind, den ganzen Tag drum dreht. Und das ist ja erstmal auch gar nicht falsch. Wir sind Menschen, die hier mit den Füßen so am Boden stehen und wir dürfen uns auch um diese Sachen drehen. Jesus hat auch gegessen, er hat auch als Zimmermann gearbeitet, er war auch ganz Mensch. Wir sollen nicht als Christen irgendwo unter der Decke schweben. Und doch, wenn ich sterbe, kann ich nichts von dem allen, wo ich mich jetzt hier drum drehe, mitnehmen. Alles bleibt hier. Also ich kann das nicht festhalten. Es ist dann nicht mehr wichtig, welche Stellung ich im Job hatte, wie viel Geld ich am Konto und wie schön gepflegt mein Rasen immer war und wie toll mein Haus war. Das ist alles egal. Aber weil ich mich nur um diese Sachen drehe, wie gesagt, kann ich mich nie ganzheitlich freuen, weil ich eigentlich nämlich so angelegt bin, dass ich ein ewiges Wesen bin. Ich kann eigentlich das Glück nicht in den irdischen Sachen finden, weil ich die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen habe. Wir haben eine Sehnsucht nach mehr. Und diese Sehnsucht versuchen wir mit allem zu stillen, aber wir kommen nie an und wir können sie eigentlich nur bei Jesus stillen. Selbst der ärgste Atheist, der behauptet, nach dem Tod sei alles aus, ich glaube, das sage ich fast in jeder meiner Predigt, aber weil ich es einfach so interessant finde, er kann sich nicht vorstellen, wie dieser Zustand tot aussieht. Weil jeder von uns lebt doch so, als ob das Thema Tod irgendwo gar nicht mit unserem Leben zu tun hätte. Als ob wir hier ewig leben würden auf dieser Erde. Und das stimmt einfach nicht. Und am liebsten würde ich sogar leider sagen. Aber eigentlich ist das so ein Quatsch. Gottes Wort sagt, dass wir nach dem Tod weiterleben werden. Da ist nicht alles aus. Und wenn wir nur an irdischen Dingen Freude hatten, wie gesagt, wenn ich sterbe, es bleibt alles hier und ich kann nichts mitnehmen. Und deshalb sagt Jesus hier, glücklich sind, die reinen Herzen sind. Glücklich sind die reinen Herzen sind. Dieser Spruch, womit wir gar nicht so viel mit anfangen können. Also der ist glücklich bei dem, um es zu erklären, bei dem dieser Sündenvirus gelöscht ist, wo es rein ist, reingewaschen, der ganze Körper. Der ist glücklich, sagt Jesus. Das Problem ist nur, dass wir uns nicht selber reinigen können. Wir können uns nicht selber hinbekommen. Wie ist es bei einem Computer? Da muss man ein Virenprogramm runterladen und dann muss man den Computer einmal komplett durchlaufen lassen. Dann wird es gescannt und dann wird alles gelöscht. Oder es muss sogar ein Fachmann kommen. Einer von außen. Es muss immer etwas von außen kommen, das alles sauber macht, damit das Ding wieder läuft. Als ich bei meinen Eltern war, da hat der Computer von meinem Papa auch nicht funktioniert. Er hat stundenlang da rumgesessen und probiert. Und dann habe ich irgendwann den dummen Laptop genommen und geschüttelt und mal so über die Tasten und dann funktioniert er wieder. Es braucht immer irgendwas von außen, ein Einwirken von außen, damit das wieder funktioniert. Ich bin kein Computerfachmann, aber es hat funktioniert. Ich hatte keine Lust mehr, dass mein Vater die ganze Zeit an dem Computer sitzt. Genau. Es braucht ein Programm, das ihn wieder reinigt. Und genau aus dem Grund hat Gott alles in die Wege geleitet. Alles. Dass dieses Programm auch für uns Menschen frei zugänglich zur Verfügung steht. Und das Programm heißt letztendlich Jesus Christus. Jesus Christus, das ist unser Reinigungsprogramm. Frei zugänglich zum Download steht es bereit. Gott hat nämlich seinen Sohn Jesus Christus genau deswegen in die Welt geschickt, um ein Virenprogramm zu sein eigentlich. Also eigentlich ist es so. Damit er alle Sünden, die wir begangen haben, stellvertretend für uns am Kreuz getragen hat. Er hat dieses göttliche Gericht, was eigentlich auf uns alle wartet, weil wir uns alle gegen Gott stellen, weil wir gegen Gott rebellieren. Er hat es getragen für uns, für dich und mich. Er hat diesen Tod erlebt, den wir eigentlich, diesen ewigen Tod, der uns eigentlich hätte treffen müssen. Und er ist auferstanden und er lebt heute. Er ist zu Rechten des Vaters. Das heißt, er hat's wirklich erledigt, diesen Auftrag. Und er ist jetzt wieder beim Vater und er wartet auf uns. Und er steht heute vor dir, vor jedem von uns und sagt, hey, wenn du auch ein reines Herz haben möchtest, dann komm zu mir. Ich bin frei zugänglich für jeden. Du darfst zu mir kommen, darfst dir dieses reine Herz schenken lassen. Ich vergeb dir deine Sünden, ich möchte bei dir einziehen. Und das ist so ein Riesenangebot. Gott selbst möchte nämlich eine Beziehung zu uns haben. Eine Beziehung zu Gott, das ist eigentlich das Wichtigste der Christenheit überhaupt, dass Gott eine Beziehung mit uns möchte. Und er überlässt uns sogar diese Entscheidung. Komm zu mir. Er wartet auf uns. Er zwingt uns nicht. Er wartet auf uns wie ein guter Vater. Sagt, hey, komm doch, bitte, hier ist zur Verfügung. Komm. Ich will dich so reich beschenken. Ich will dich glücklich machen. Ich will dich wirklich glücklich machen. Aber wir müssen auch die Konsequenzen tragen. Wenn du also merkst, ich brauche wirklich dieses reine Herz. Und du bekennst deine Sünden. Alles, was du, ja, was da in deinem Leben an Rebellion gegen Gott ist. Wo du ihn einfach nicht über dir haben willst. Wo du das einfach nicht akzeptieren willst, dass Gott über dir steht und dir sagt, was er von dir möchte. Natürlich auch alles, was du geflucht, gelogen, gestohlen und diese ganzen Sachen. Das sind alles Resultate daraus. Das Schlimmste ist, dass wir uns gegen Gott stellen, dass wir uns nicht ihm unterordnen wollen. Dass wir sagen, nein, ich glaube halt nicht an dich. Ich glaube nicht, was du da gesagt hast in deinem Wort. Das sind doch alles nur Menschenworte. Wenn wir das tun, damit zu ihm kommen, dann bekommen wir ein reines Herz. Ganz einfach. So passiert das. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht Folgendes, ein ganz wichtiger Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von manchen Ungerechtigkeiten. Das steht nicht von manchen. Das steht von aller Ungerechtigkeit. Er vergibt uns alles. Das ist total krass. Er vergibt uns alles. Also selbst den Leuten, die sagen, mir kann Gott nie vergeben, Gott vergibt dir alles, wenn du zu ihm kommst und dich ihm unterordnest, deine Sünden bekennst. Und er vergibt dir nicht nur die Sünden, sondern er geht auch noch her und erlöst dich von dieser Bindung an die Sünde. Und das ist auch was Besonderes. Du wirst noch weiter sündigen, aber du musst nicht mehr sündigen. Und die Sünde hat keine Macht mehr über dich, weil du kannst dir sagen, hey Sünde, ciao. Ich gehe, selbst wenn ich wieder versage, ich gehe damit zu Jesus und ich bin gerettet. Er vergibt mir Und deswegen habe ich ein reines Herz und darf glücklich sein. Ich brauche nicht geknechtet unter diesem Rucksack voller Sünden rumlaufen, sondern Jesus hat mich frei gemacht davon. Das ist wunderbar. Und das Entscheidende ist, dass dann Gott selber bei uns Wohnung macht, in uns einzieht, in unserem Herzen. Und es gibt eine Bibelstelle, wo steht, werdet voll Heiligen Geistes. Und ich habe das im Rundbrief auch geschrieben. Ich fand das so ein tolles Beispiel. Da hat ein Sprecher dann, da ging es halt um das Thema erfüllt, bei uns in der DPM bei einer Veranstaltung. Und dann hat einer eine Weinflasche gehabt und jemand nach vorne gebeten und gesagt, hier, jetzt nimmst du mal diese Weinflasche. Die Weinflasche ist das Bild für den Heiligen Geist. Jetzt nimmst du mal diese Weinflasche. Und derjenige hat, und dann hatte er diese Weinflasche und hat ihn gefragt, hast du jetzt den Heiligen Geist? Hat er gesagt, ja, ich habe ihn. Ich habe ihn ja hier. Hier diese Flasche. Du hast gesagt, diese Flasche Wein ist der Heilige Geist. Hat er ihn gefragt, bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Ja, war irgendwie nicht so. Dann trinkt die Flasche leer. Da war Wasser drin. Dann musste er diese Flasche leer trinken, ja? Und dann war er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, ja, wir haben mit der Bekehrung, haben wir den Heiligen Geist. Aber erfüllt mit Jesus zu sein, das ist noch was anderes, uns wirklich füllen zu lassen. Und da sollen wir wirklich drum ringen. Und Jesus möchte uns ganz erfüllen. Es ist nicht so, dass es ihm ausreicht, wenn wir diese Flasche in der Hand halten. So Ticket zum Himmel irgendwie so ein bisschen. Das will er nicht, er will uns ganz erfüllen, dass wir wirklich ganz leuchten für ihn. Nicht nur so ein bisschen, so mal unter den Armen, wenn man mal hebt oder so, sondern ganz. Wir sollen richtig leuchten für ihn. Ja, und wenn Jesus in uns lebt, dann bekommen wir eine neue Stellung. Dann sind wir nicht mehr, hey, du Sünder, du Verlorener, sondern wir sind geliebtes Kind. Hey, mein Sohn, meine Tochter, das sind wir dann. Und weil ich dann ein reines Herz habe, weil Gott dann in mir wohnt, ich eine neue Stellung habe, vor Gott habe ich dann eine Beziehung zu ihm, eine Beziehung zum Vater. Und diese zerstörte Beziehung ist dann geheilt. Diese zerstörte Beziehung zu Gott. Und das ist eigentlich das, was wirklich glücklich macht, sagt Jesus. Und er wird's wissen. Wenn man mal ganz an den Anfang der Bibel zurückgeht, die Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva. Was glaubt ihr, was war das Schönste, das Besonderste an dieser ganzen Garten-Eden-Geschichte? Man denkt immer, der Garten war so wunderschön. Oder? Also mir als Gärtner fällt das so ein. Der Garten war wunderschön. Da gab es ganz tolle Pflanzen und bestimmt so Tomaten. Und ich finde sowas halt toll. Aber ich glaube, das Allerschönste dort im Garten Eden war, dass Gott abends, wenn es kühl geworden ist, vielleicht so ein bisschen Nebel kam, der Wind hat so ganz leicht durch die Bäume gerauscht, die Vögel haben gezwitschert, dann kam Gott dort vorbei bei ihnen. Der kam da wirklich vorbei. Er kam so dann an und Adam und Eva sagten, hallo und wie geht es? Und dann hat Gott gefragt, ja, was habt ihr heute erlebt? Habt ihr heute da ein paar Bäume umgesetzt oder was? So, ihr solltet den Garten bebauen, was habt ihr heute gemacht? Ja, wir haben das und das gemacht. Oh, wie schön, das freut mich. Ja, du, ich... Guck mal hier, da wollte ich dir mal noch was zeigen. Da ist eine ganz schöne Ecke, da ist ein Wasserfall. Oder ich weiß nicht genau. Sie sind auf jeden Fall mit Gott im Garten Eden herumgelaufen. Die hatten eine Beziehung zu Gott. Die hatten eine Beziehung zu Gott. Und das war das Schönste, das war so erfüllend, das muss so gewaltig gewesen sein, was sie da erlebt haben. Dieses Gespräch abends immer mit Gott zu haben, wenn er dort herumgelaufen ist mit ihnen. Das war das Paradies. Das Paradies war auch real, aber das war eigentlich Paradies, mit Gott Gemeinschaft zu haben, eine Beziehung, eine ungetrübte Beziehung mit Gott zu haben. Aber dann kam dieser Bruch, dieses, ja, ich nehme halt diese Frucht, ich will Gott nicht über mir haben, ich will doch irgendwie ein bisschen mehr für mich. Ich beiße in diese Frucht und damit ist alles kaputt gegangen. Damit ist diese Beziehung, diese wirklich wunderschöne Beziehung, was in unseren Herzen schlummert, wonach wir uns sehen, das ist zerstört worden. Und das kann Jesus wieder heil machen in uns. Ja, aber wenn ich zu Jesus gegangen bin, dann sind mir die Sünden vergeben und dann darf ich auch wieder Gemeinschaft mit ihm haben, eine Beziehung zu Gott haben. Und natürlich, wir können Gott irgendwie nicht so sehen wie im Garten Eden Adam und Eva, aber wir können ihn doch sehen und wir können ihn doch erleben. Und wenn ich diese Beziehung mit ihm habe, ist es auch so, dass Gott mir zeigt, wer ich wirklich bin in seinen Augen. Das ist auch noch ein Punkt, der einfach wunderbar ist. Es ist nicht nur so, dass er sagt, ja, du bist Sohn, super, okay, du gehörst jetzt dazu, sondern er zeigt mir wirklich, dass er mich liebt. Dass er mich wirklich von ganzem Herzen liebt. Es ist wunderschön, dass meine Frau mich liebt. Das ist was Tolles, das zu erleben. Aber von Gott geliebt zu werden, von meinem Schöpfer, das ist nochmal was Gewaltigeres. Derjenige, der mich kennt, der mich wirklich gemacht hat, dass der mich liebt und dass der mich bejaht und dass der mich annimmt, der kennt meine Gaben, er kennt meine Fähigkeiten, er kennt auch meine Schwächen. Und er sagt trotzdem Ja zu mir, du bist mein Sohn und ich stehe sowas von voll zu dir. Ich stehe hinter dir, ich trage dich durch die Probleme, durchs Leben. Der mich liebt, der mich wirklich gewollt hat. Manche kommen auf die Welt und sind gar nicht gewollt. Aber Gott wollte, dass wir hier auf der Erde sind. Er will uns hier haben. Und er liebt mich. Und deshalb darf ich glücklich sein. Jesus hat schon recht, wenn er das sagt. Glücklich, die reinen Herzen sind. Und das ist wunderbar, weil die eine Beziehung mit Gott haben. Aber es gibt noch was zu beachten, weil alles letztendlich freiwillig ist. Wenn wir mit Gott anfangen, dann müssen wir auch weitermachen mit Gott. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht bei ein bisschen Milch stehen bleiben, sondern wir müssen weitergehen. Wir müssen unsere Beziehung mit Gott pflegen. Und ich bin da auch so ein Versager drin. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder neu in den Hintern treten und auch vielleicht gegenseitig in den Hintern treten, dass wir die Beziehung zu Gott pflegen, weil das eigentlich das Beste ist, was uns passieren kann. Aber wir selber und der Teufel und alles Mögliche redet uns ein, nein, Erfüllung findest du woanders. Also wir müssen nur den Fernseher anmachen und Werbung gucken. Finden wir mit einem neuen Rasierer oder weiß nicht was. Und es geht auch nicht darum, dabei also weiterzukommen, irgendwie eine christliche Art zu leben anzufangen. Also es ist alles richtig. Es ist total wichtig, dass wir uns hier in der Gemeinde engagieren oder in einer anderen Gemeinde, dass wir schauen, was sind unsere Gaben und uns mit diesen Gaben auch einbringen. Dass wir natürlich auch mit unserem Geld gut umgehen, wie ich es eben gesagt habe. Das gehört alles dazu, aber das Wichtige, was zuerst kommt, ist diese Beziehung zu Gott. Das ist das Wichtige, dass ich die pflege. Und alles andere resultiert letztendlich daraus. Es geht nicht darum, dass ich hier sitze und den Eindruck mache, als ob ich ein toller Christ wäre. Das ist total unrelevant. Das ist sowas von unwichtig. Jeden Sonntag gehe ich in die Gemeinde. Ich bin jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen. Ich habe nie gefehlt. Ja und? Aber hast du deine Beziehung zu Gott gepflegt? Was bringt's dir, wenn hier tolle Predigten gehalten werden und tolle Lieder gesungen werden? Du in eine tolle Gemeinde gehst, wo immer mehr Leute hinkommen, das bringt dir gar nichts. Gar nichts bringt's dir. Wenn nicht deine Beziehung zu Gott da ist, deine eigene persönliche Beziehung, da rein müssen wir investieren. Und dann folgt alles andere daraus von alleine, weil Gott uns erfüllt hat. Und dann sprühen wir über, dann fließen wir über. Beziehung mit Gott. Ja, das Beispiel mit meiner Frau finde ich einfach immer passend. Wenn ich nie ein Wort mit meiner Frau rede, nie darauf Acht gebe, was ihr wichtig ist, nie das mache, was ihr wichtig ist, ihr auch nie eine Aufmerksamkeit schenke oder so oder mal was Besonderes für sie mache, ja, dann hätten wir eine Beziehung, die wäre eigentlich nicht lebendig. Das wäre keine Beziehung. Und genauso ist es mit Gott. Das ist nichts Kompliziertes. Verbringe ich Zeit mit meinem Vater im Himmel. Deshalb pflegt eure Beziehung mit Gott. Lies Gottes Wort, die Bibel. Das hat Gott ja extra für uns alles aufgeschrieben, damit wir ihn kennenlernen können, dass er zu uns sprechen kann. Dafür gibt's das alles. Und wir denken manchmal, oh, jetzt muss ich halt die Bibel lesen als Christ. Nein, du darfst es lesen, damit Gott dich beschenken kann. Du darfst es. Das ist was Besonderes. Es gibt Leute, die können das gar nicht lesen, weil es verboten ist. Auch hier war die Bibel mal verboten. Ist man für umgebracht worden, wenn man eine Bibel zu Hause hatte. Pfleg deine Beziehung auch zu deinen Brüdern und Schwestern. Das ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, dass wir uns gegenseitig ein bisschen in den Hintern treten können manchmal. Das ist wichtig, weil wir neigen alle zur Trägheit. Also ich wahrscheinlich bin der Anführer der Trägheit. Nicht, dass ihr denkt, dass ich das alles im Griff habe, nur weil ich euch das hier erzähle. Also das ist nicht so. Und überlegt euch wirklich, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, wenn er alles für uns gegeben hat. Alles, alles. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Meinen Sohn würde ich für keinen von euch geben. Und ja, ich könnte es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Gott hat es gemacht. Er hat das Kostbarste gegeben. Und dann ist wirklich die Frage an uns, ja, wenn wir dann diese Beziehung mit Gott leben, was geben wir ihm? Was geben wir ihm zurück als Dankeschön dafür? Und da ist oft so wenig. Und da darf so viel sein. Was geben wir Gott? Wie viel von unserer Liebe geben wir Gott? Unserer Zeit, unsere Gedanken, unsere Interessen, unserer Worte, unserer Kraft, auch unseres Geldes, ja. Es gehört dazu. Wir sind so beschenkt. Wir sind so beschenkt, in Deutschland leben zu dürfen. Alle wollen gerade hierher, weil es hier so ein beschenktes Leben ist. Was bedeutet das für uns? Der Vater im Himmel möchte eine Beziehung zu dir. Er will zu dir reden. Dass du mit ihm redest, ihn lobst und ihm dankst und das jeden Tag. Und noch eins. Ich habe gesagt, wenn wir ein reines Herz haben, dann sind wir immer glücklich, oder? Da könnte man jetzt auch denken, ja, vielleicht. Weil irgendwo unser Leben ist ja doch manchmal nicht ganz, also selbst das Leben der Christen, manchmal ist es auch sehr schwer. Manchmal ist doch da große Not auch. Aber gerade dann bin ich oft glücklich, weil ich jemanden habe, wo ich hingehen kann mit meinen Problemen. Wo sollen wir denn sonst hingehen mit unserem Problem, mit den Dingen, die wir doch alle sowieso nicht im Griff haben, als zu Jesus, der alles im Griff hat, der doch viel weiter schauen kann als wir. Ich sehe jetzt nur von hier bis hinten in den Bibelstundenraum, da wo es Kaffee gibt, nach dem Gottesdienst. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Jesus weiß es. Er weiß auch, was dahinter ist und dahinter. Er weiß alles. Er weiß, was in der Zukunft ist. Er weiß auch, was in der Vergangenheit war. Er weiß alles. Und an den dürfen wir uns wenden. Und er kann sogar die Zeit anhalten. Das hat er mal gemacht. Er kann alles. Und zu ihm dürfen wir hingehen, in unserer Not, in unserer Angst, wenn es mal gerade nicht so nach Glück aussieht. Und Jesus ist da für uns im Alltag. Er hat immer ein Ohr für uns. Es ist nicht so, dass er, ja, du, meine Bürozeiten sind von 15 Uhr bis 18 Uhr. Rufen Sie mich bitte morgen wieder an. Nein, er ist immer da. Wir dürfen ihn immer anrufen. Und wenn ich manchmal so richtig Schwierigkeiten habe und echt manchmal denke, meine Güte, und das geht mir auch manchmal mit der Mission so, dass ich denke, hey, was haben wir da eigentlich vor? Was ist das eigentlich für ein Quatsch? Was mute ich da eigentlich meiner Frau und meinen Kindern und meiner Familie zu? Und ich echt manchmal richtig traurig bin darüber und mir auch mal die Tränen kommen und ich mich vor Gott niederknie, ich werde wieder glücklich. Und das habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Wir können da wieder glücklich werden. Er kommt wie ein Vater und er ermutigt einen wieder. Und legt die Hand auf die Schulter und sagt, hey, mein Sohn, jetzt schau doch mal. Nicht nur auf dein Kleines, sondern schau doch mal ein bisschen hierhin. So. Und er macht uns wieder glücklich. Er ist da. Er trägt uns und begleitet uns. Ja, und jetzt stand in diesem Text, glücklich sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist es. Ein Stück weit, ja, nicht so wie im Garten Eden, dürfen wir Gott jetzt schon schauen und erleben. Ein Stück weit. Wir haben diese Beziehung zu ihm, aber es kommt der Augenblick, wo wir einmal vor Jesus stehen werden. Und das wird gewaltig. Das muss ein Augenblick sein, den man ja nicht in Worte fassen kann, weil Paulus hat mal ein bisschen nur davon gesehen und er konnte es nicht beschreiben, das war zu heftig. Das wird so wunderbar. Es wird derart schön, wenn ich Jesus im Himmel sehen darf, der mich begrüßt, der sagt, Benjamin, schön, dass du jetzt da bist. Schön, ich habe auf dich gewartet. Und dann werden wir sehen, hier in den Händen diese Nägelmale. Wir werden das sehen, vielleicht werden wir auch die Seite sehen. Und ich werde wissen, dafür, dass ich jetzt hier sein darf, dafür habe ich nicht alles gemacht, sondern er hat alles dafür gemacht. Er hat das klar gemacht für mich. Er hat es möglich gemacht, dass die Beziehung zum Vater gereinigt wird, dass ich dorthin kommen kann. Er hat das gemacht für mich. Er hat mich damit beschenkt. Ja, und dann schaut er mich einfach an und wir werden Jesus selber in die Augen gucken, so wie Adam und Eva das erlebt haben. Sie haben Gott in die Augen geschaut, in diese liebenden Augen. Und die werden wirklich liebend sein, weil wir sind dann seine Kinder. Das kann ich verstehen, weil ich liebe meinen Sohn, wenn ich ihn anschaue. Und das wird noch viel gewaltiger sein, denn sie werden Gott schauen. Und dann dürfen wir ewig bei ihm sein. Und das ist ein Glück, was dann nie mehr abbricht. Da ist dann vorbei mit diesem hier. Bisschen Glück, dann wieder ein Tal, bisschen Glück. Nein, das ist so, das ist eine Linie. Gleichbleibendes Glück. Das ist genau das, wo wir Menschen uns alle nachsehen, wo jeder Mensch sich nachsehnt. Die Bibel sagt, dass Gott, ja, das Zelt Gottes bei den Menschen dann sein wird und er alle unsere Tränen abwischen wird. Es gibt kein Geschrei mehr, keine Tränen, kein Leid mehr. Dieses Ganze, was uns auch hindert, auch in der Gemeinschaft untereinander. Wie viele Probleme gibt es schon in so einem kleinen Haufen an Christen hier untereinander? Ah, der hat dies und das gesagt oder der hat mich schräg angeguckt und der will immer, dass die Fenster auf sind und ich friere dann doch immer. Und was weiß ich, was gibt's da für Probleme schon unter uns Christen? Das wird alles vorbei sein. Und es gibt viel schlimmere Probleme auf der Welt. Auch das wird alles vorbei sein. Ja, irdische Dinge können uns nicht dauerhaft glücklich machen. Es geht einfach nicht, weil unser Herz immer noch mehr will. Immer noch mehr Hunger hat. Nie ankommt. Weil wir nie zufrieden sind. Wenn wir Jesus nicht im Leben haben, werden wir von einer Sache zur nächsten rennen und nie ankommen. Wir werden nie ankommen. Das kann ich euch sagen. Das ist die Wahrheit. Alles, was wir, allem, was wir nachrennen, was nicht mit Jesus zu tun hat, das ist eine Illusion. Das ist wie eine Fata Morgana. Man rennt hin und sie ist weg. Und dann ist da hinten die nächste Fata Morgana. Und man rennt wieder hin und sie ist wieder weg. Bei Jesus kommen wir an. Nur der kann glücklich sein, der ein reines Herz bekommt, der erlebt hat, wie Jesus Christus ihm die Sünden abgewaschen hat, der bei ihm eingezogen ist. Warum? Weil er dann eine Beziehung zu Gott hat. Das ist das, worum es geht. Ja, wozu brauchen wir Jesus, um wirklich anzukommen, um wirklich zur Ruhe zu kommen, um dahin zu kommen, wo unser tiefstes Sein sich eigentlich nachsehnt. Und damit wir eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit. Und nicht eine Hoffnung vielleicht, sondern ein Wissen. Ich darf wissen. Das ist Glaube. Das ist diese Hoffnung. Das ist nicht, vielleicht ist da doch noch, nein, wir dürfen es wissen. Es ist Realität. Es wird Realität sein. Und damit können wir uns von Jesus beschenken lassen. Glücklich sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich möchte nochmal dazu aufrufen, wenn du weißt, dass du eigentlich kein reines Herz hast, dann lass es dir heute schenken. Warte nicht auf morgen. Morgen kann es zu spät sein. Ich sage das nicht, um Angst zu machen. Ich sage das, weil das nun mal unser menschliches Leben ist. So ist unser Leben leider. Glaub an Jesus als deinen Retter, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und geh zu ihm, bitt ihn, bei dir in deinem Herzen einzuziehen, dass du ankommst, dass du wirklich echtes Glück findest. Und wenn du Jesus im Herzen hast, und ich hoffe, das haben wir alle, dann schau jeden Tag auf ihn. Schau, was das eigentlich bedeutet, diese Beziehung mit Gott zu haben. Pflege diese Beziehung. Freu dich an deinem Retter. Lebe für ihn. Such nicht das Glück überall. Das haben wir überhaupt nicht nötig. Wir haben das Glück schon gefunden. Wir haben es nur nicht vor Augen. Lass dich füllen von ihm und von seinem Geist. Amen.